Ist das Thema für heute Liebe, Heiligkeit, Zorn Gottes. Das ist ein bisschen ein Resultat aus der Predigtreihe zum 1. Korintherbrief, Kapitel 13, wo ja Liebe die große Thematik ist und ein Gespräch aus einem der letzten Gottesdienste war eben, ja, viel über Liebe geredet, aber gibt ja auch andere Schlagrichtungen oder Schlagseiten in der Bibel, wie kriegt man denn dieses Denken der Liebe Gottes zusammen mit anderen Stellen, die man eben auch hat im Alten Testament, Heiligkeit Gottes. Gerhard von Rath hat es Eiferheiligkeit Gottes um seines Namens willen genannt oder eben auch die Frage nach dem Zorn Gottes. Was machen wir denn damit? Und wenn ihr komische Fragen stellt, dann kriegt ihr komische Predigten. Das kennt ihr ja vielleicht inzwischen schon oder ihr wisst, auf was ihr euch eingelassen habt. Ich möchte, das ist natürlich immer schwierig, wenn man ein sehr tiefgreifendes Thema versucht runterzubrechen und da jetzt auch keinen vollständigen systematisch-theologischen Überblick eben machen kann. Aber ich dachte, wir steigen einfach mal so ein und ich frage euch, wie geht's euch denn, wenn ich euch fragen würde, ja, Thematik Zorn Gottes, was macht es denn mit euch, wenn ihr darüber nachdenkt? Oder wenn ihr vielleicht in einer anderen Form beim Lesen der Bibel dann über eine Stelle oder über eine Perikope stolpert, die diese Thematik dann eben zugrunde liegen hat. Wie geht's euch damit, wenn ihr darüber lest? Welche Emotionen kommen da vielleicht auch kurz hoch? Und falls ihr da jetzt nicht andocken könnt, würde ich euch einfach kurz bitten, über diesen Satz nachzudenken aus dem Hiob-Buch, wenn er da vorne so angepinnt ist. Durch den Odem oder durch den Atem Gottes sind sie umgekommen und vom Schnauben seines Zorns vertilgt. Was macht das, wenn man das liest? Gute Laune.
Sehr schwere Kost.
Ja?
Da kriegt man Schulden
an. Okay.
Furcht.
Okay.
Fragen, ja, wie soll ich es verstehen?
Warum? Wie verstehe ich es? Okay.
Wer ist umgekommen und weshalb?
Wer ist umgekommen und weshalb? Das ist das, was ich natürlich als nächstes vorgeschlagen würde. In so einem Fall immer Kontext lesen. Darum geht es heute aber nicht. Es geht erstmal darum, dass offensichtlich der Zorn Gottes eine Realität ist, mit der wir konfrontiert sind. Das kann man nicht wegreden, das kann man nicht wegdebattieren, das kann man auch nicht von einem möglicherweise wie auch immer gearteten oder gefärbten Gottesbild überschatten lassen. Das ist eine Realität, mit der wir konfrontiert sind. Und ich fand es ganz interessant, kurz bevor ich nach Tabor gekommen bin, hat da mal einer von den Kommilitonen damals aus einem anderen Jahrgang, haben da mal eine Umfrage gemacht, eben auch in Tabor zur Thematik des Zornes Gottes. Und ich fand damals, als ich so das Ergebnis dieser Umfrage mitgekriegt habe und man selbst dann ja auch drüber nachdenkt, wie man dazu steht, fand ich ganz interessant, was da alles für Antworten gekommen sind. Auch aus einem theologischen Seminar, auch von zukünftigen Gemeindepastoren, Theologiestudenten oder so. Und ich lese mal ein paar der Dinge vor, die da drin vorgekommen sind. Das eine war zum Beispiel Angst. Und die Frage, ist Gott zornig auf mich? Und wenn er ein großer und mächtiger Gott ist, was ich glaube, dann hoffe ich auch, dass er nicht zornig auf mich ist, weil ich dann möglicherweise ein Problem habe. Irritation war eine Sache. Ist Gott überhaupt zornig? Kenne ich einen zornigen Gott? Weil irgendwie widerspricht es auch meinem Gottesbild. Dann Verunsicherung. Ich weiß nicht, ob das in die gleiche Kategorie geht wie die Angst, die eben genannt worden ist, aber zumindest Verunsicherung und dass Gott zornig ist oder dass er zürnt, das ist für mich auch nicht so richtig nachvollziehbar. Ein anderes war Hilflosigkeit. Ich bin Gott ausgeliefert, ich kann nichts tun und ihn zufriedenstellen kann ich ihn auch nicht. Was mache ich dann? Andere Antwort war Verständnis. Gott ist heilig und gerecht. Da muss Zorn irgendwie einen Platz haben. Andere Antwort war Ehrfurcht und Staunen. Auch interessante Antwort, Ungerechtigkeit. Gott scheint mir manchmal brutal. Wenn ich das Alte Testament lese, habe ich den Eindruck, dass da viele Unschuldige auch umkommen. Und ich finde Gottes Reaktion oftmals unangemessen. Auch interessant. Und das Letzte, das da in der Umfrage kam, war Freude, weil die Bösen eins auf den Deckel kriegen und ich nicht. Auch das war eine Antwort. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja irgendwie auch alles sehr, sehr theoretisch und was hat das mit dem praktischen, was hat es mit meinem praktischen Leben zu tun? Und es wird nachher wahrscheinlich, wenn der Gottesdienst zu Ende ist, nicht so sein, dass ihr nach Hause geht und euch sagt, so, das will ich jetzt auch mal konkret in meinem Leben umsetzen. Ich möchte ganz konkret den Zorn Gottes in meinem Leben spüren. So wird wahrscheinlich keiner heute aus dem Gottesdienst nach Hause gehen, aber es ist trotzdem für unser Leben als Christen und für unseren Vollzug unseres Lebens als Christen auch insofern nicht nur interessant, sondern extrem wichtig, weil es eben die Frage nach dem Zorn Gottes auch maßgeblich das Bild, das wir von Gott haben, bestimmt. Es bestimmt die Art und Weise, wie ich oder wie wir von ihm oder über ihn denken. Und das ist eine ganz menschliche Sache, die Art und Weise, wie wir über eine Person denken, egal ob das jetzt mal Gott ist oder ob das eine Person ist, die in unserem Leben irgendwo steht an irgendeiner Stelle. Das hat immer auch, unser Denken hat immer, unsere Kernüberzeugungen, die wir tragen, haben immer einen Einfluss darauf, wie wir mit anderen Personen eben umgehen. Und das ist in Bezug auf unseren Nächsten wichtig. Es ist aber genauso essentiell in Bezug auf unser Verhältnis, auf unser Denken, auf unseren Umgang dann eben auch mit Gott. Und nochmal jetzt zum Anfang, weil manchmal wenn man sich ein bisschen unterhält mit Leuten, dann hat man manchmal schon das Gefühl, dass auch innerhalb des christlichen Raumes es so ist, dass man die Tendenz hat, die Bibel so ein bisschen aufzuteilen. Dass man dann Stimmen hört, ja, Altes Testament, das ist irgendwie Gesetz und ist irgendwie Zorn Gottes und dann kommt das Neue Testament dazu und es ist auch was Neues. Und im Neuen Testament haben wir dann Gnade und haben wir dann Evangelium und Liebe und wir leben im Neuen Bund, also ist das Alte, das ist nicht mehr so. Brauche ich nicht mehr so. Das gibt's auch unter Christen und das ist in manchen Punkten ist es, würde ich mal behaupten, ein sehr großes Problem für das Gottesbild. Wir an anderer Stelle im Neuen Testament das Votum haben, dass Gott selbst sagt, ja, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Mein Charakter, mein Wesen hat sich nicht geändert. Da ist nichts anders geworden. Und deshalb trotzdem einfach nochmal ein paar Kostproben zur Rede vom Zorn Gottes. Das ist weit davon entfernt, erschöpfend zu sein. Ich sage da gleich noch ein, zwei Sätze dazu. Psalm 2, dient dem Herrn mit Furcht und freut euch mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Wieder eine Stelle aus dem Alten Testament, wie gesagt, jetzt gibt es die Gruppe von Leuten, die sagen, Altes Testament ist das eine, Neues Testament ist ja ganz, ganz anders. Deshalb ein paar Stellen aus dem Neuen Testament. Johannes 3, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Römer 1. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeiten niederhalten. Oder Römer 2. Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Also was man relativ deutlich sieht, obwohl es jetzt natürlich nur eine kurze Auswahl von Versen gewesen ist, Zorn Gottes ist nicht nur ein alttestamentliches Phänomen, das ist auch durchaus eine neutestamentliche Realität. Es ist nicht so, dass wir sagen können, im Alten Testament, da gibt es irgendwie den bösen Gott und im Neuen Testament gibt es den lieben Gott und die haben irgendwie nichts miteinander zu tun, sondern der Hebräerbrief Kapitel 13 sagt eben, Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht in dem Punkt seines Charakters, seines Wesens. Ändert er sich nicht. Und wie gesagt, das waren jetzt einige Stellen, jetzt könnte man eine systematische Übersicht machen, dann würde man sehen, im Alten Testament ist mehr als 100 Mal von der Thematik des Zornes Gottes die Rede, das Neue Testament hat es auch so zwischen 25 und 30 Mal, obwohl es natürlich umfangtechnisch wesentlich kleiner ist als das Alte Testament. Und was man da schon ablesen kann, ist, dass man sagen kann, na, das ist keine Thematik, die Bibel unter den Tisch kehrt oder die sie unter den Tisch fallen lässt. Was man sagen kann oder was man ein bisschen ausmachen kann, ist, dass man vielleicht dazu übergeht und zu sagen, okay, möglicherweise ist es so, dass das Alte Testament, in dem es die Heiligkeit Gottes sehr, sehr stark betont, eben auch in der Auseinandersetzung gerade mit anderen Formen von Glauben, mit Götzendienst, dass da Heiligkeit eine stärkere Betonung eben findet und das Neue Testament eben sehr stark innerhalb des heilsgeschichtlichen Fortschrittes durch die Menschwerdung Jesu die Liebe Gottes betont, mit der er uns sozusagen gegenübertritt und uns in Jesus begegnet. Aber was Fakt bleibt, Heiligkeit und Liebe Gottes, die gehören zusammen. Und die Thematik oder die Frage nach dem Zorn Gottes ist eben eingebettet in dieses viel größere Thema des Charakters und des Wesen Gottes, um das beschreiben zu können. Und ich versuche jetzt mal kurz ein bisschen das zu demonstrieren, wie man versuchen kann, das zu verstehen, ohne jetzt großartig einen Fass in die Gotteslehre aufzumachen. Aber christliche Theologie, systematische Theologie geht davon aus, dass Gott als ein irgendwie maximal großartiges Wesen eben gewisse essentielle Charaktereigenschaften hat. Die liest man ab aus dem offenbarungstechnischen Teil eben. Und dann hat man quasi zwei, ich kann nicht gut Kreise malen, wie ihr eben seht. Das soll euch jetzt aber nicht weiter stören. Man hat eben, da habe ich es auch falsch rumgeschrieben, aber das ist auch nicht wirklich wichtig. Man hat eben, oder man kann da unter anderem zwei Dinge, die für unsere Thematik eben wichtig sind, und die sozusagen als eine essentielle Eigenschaft des Charakters Gottes zählen, das ist einmal Gottes Liebe und einmal seine Heiligkeit. Und die Schnittmenge, die diese beiden in diesem Bild jetzt hier sozusagen ausmacht, in der Schnittmenge dieser beiden Eigenschaften, da ist der Zorn Gottes anzusiedeln. Das bedeutet eins, dass man sagen kann, der Zorn Gottes ist keine Charaktereigenschaft, die sein Wesen ausmacht, sondern es ist etwas, das aus seinem Charakter und seinem Wesen resultiert. Das ist eine Konsequenz und keine Wesenseigenschaft. Der Zorn geht aus der Kombination von Liebe oder aus dem Zusammenspiel von Liebe und der Heiligkeit Gottes hervor, ist aber keine direkt ihn ausmachende Wesenseigenschaft. Und woher weiß man, dass jetzt Liebe und Heiligkeit tatsächlich auch als essentielle Attribute oder als essentielle Charaktereigenschaften gelesen und verstanden und gesehen werden können? Das kann man unter anderem an solchen Stellen festmachen. Hier oben ist die alttestamentliche Stelle aus Levitikus 19, drittes Buch Mose Kapitel 19. Ihr sollt heilig sein, weil ich auch heilig bin. Also das macht mich aus, essentiell. Und aus dem ersten Johannesbrief, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, und dann ist dieser Vers Theos Agape, also Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also runtergebrochen könnte man das so formulieren und könnte sagen, na, Gott ist nicht Zorn, aber es ist eine Realität, dass er zürnt oder zornig wird. Der Zorn beschreibt nicht Gottes Wesen, sondern er resultiert aus Gottes Wesen. Er geht aus seiner Liebe und aus seiner Heiligkeit hervor. Und das heißt in gewissem Maße, dass der Zorn der Liebe und der Heiligkeit eben quasi auch untergeordnet ist. Und das ist eine durchaus nicht unwesentliche Entscheidung oder Unterscheidung. Und die Frage, was Liebe und Heiligkeit eben angeht, wenn man das in diesen beiden sich treffenden Kreisen dann eben nochmal sieht, kann man jetzt sagen, naja, was ist denn dann die Hauptursache? Oder was bedeutet es denn, wenn es heißt, naja, Liebe oder Heiligkeit ist irgendwie eine Ursache für den Zorn Gottes? Was bedeutet es für uns heute als Christen, die 2000 Jahre nach der Zeit des Neuen Testaments leben und noch länger nach der Zeit des Alten Testaments leben, was bedeutet eigentlich Heiligkeit Gottes? Was heißt es? Jetzt kann man fragen oder könnte ich fragen, denkt mal für euch kurz selbst darüber nach, ob ihr sagen würdet, es gibt ein paar Dinge, die sind mir heilig. In dem vollen Bewusstsein, dass das natürlich jetzt nicht den gleichen Charakter oder die gleiche Dimension hat, wie das in puncto Heiligkeit Gottes ist. Aber wenn ihr mal drüber nachdenken würdet, gibt es Dinge, von denen ihr sagt, ja, das, da würde ich schon so weit gehen, das ist mir heilig. Johannes? Genau, also ich habe es jetzt extra nicht aufgebracht. Wie gesagt, es gibt natürlich, das sind nicht die einzigen beiden Attribute, die sozusagen diesen Bereich betreffen. Erbarmen, Gnade, das gehört dann auch, natürlich auch noch irgendwie dazu. Aber in Bezug sozusagen auf die Beobachtung des Zorns oder in Bezug auf die Rede vom Zorn Gottes, sind das quasi die beiden Dinge, die den Zorn sozusagen am meisten in Anführungsstrichen bedingen. Einmal die Frage nach der Heiligkeit, und das ist das, was wir uns jetzt in einem ersten kurzen Schritt angucken und dann in einem zweiten kurzen Schritt eben auch angucken, wie kann man davon reden, dass Liebe auch irgendwie ursächlich ist für den Zorn Gottes. Aber nochmal die Frage, gibt es Dinge, die euch heilig sind? Für meinen Bruder war das früher so, der Onkel von meinem Vater war bei der Post und mein Bruder hat früher eine Briefmarkensammlung gehabt, bis er, ich schätze mal so 11 oder 12 ungefähr gewesen ist. Und an diese Briefmarkensammlung durfte sich keiner auf 2 Meter Entfernung nähern. Also da hat er wie eine Löwin drauf geachtet, dass da keiner rankommt. Das war ihm dermaßen heilig. Und als er dann 12 gewesen ist, hat er gesagt, ich gebe es weg. Aber für diesen Zeitrahmen war es das etwa. Und wie gesagt, manchmal gibt es vielleicht so Dinge, von denen würden wir sagen, okay, das nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein. Vielleicht ist es die Familie, vielleicht ist es die Partnerschaft, vielleicht sind es die Kinder, was auch immer das für uns bedeutet. In Bezug auf uns heißt es erstmal, heilig sind uns Dinge, die nicht in Frage gestellt werden dürfen. Letzte Werte oder letzte Dinge, die nicht in Frage gestellt werden, die für uns letzten Endes in unserem Denken und in unserem Empfinden irgendwie unantastbar sind. Im Deutschen kommt heilig von der Wortwurzel heil, eben dann gesund, unverkehrt und vollkommen. Und tatsächlich ist da eine sehr starke Parallele zum Hebräischen, in dem Sinne, dass er dort eben auch, kadosh, das Wort heilig, das heißt tatsächlich auch vollkommen, ganz unversehrt. Also Gott hat in dem Sinne keinen Defekt. Er hat keine Macke oder sonst irgendwie. Heiligkeit bedeutet alttestamentlich eben auch eine Form von Vollkommensein. Und dieses Vollkommensein drückt eben und macht auch das Anderssein Gottes aus. Das ist jetzt eine Sache, die verstehen wir relativ einfach. dass jeder von uns unterschreiben würde oder wahrscheinlich denken würde, ja, natürlich ist Gott vollkommen unterschieden von uns. Und wir sind vielleicht in seinem Ebenbild geschaffen. Das heißt, wir sind mit einem gewissen Wert auch ausgestattet. Aber qualitativ ist Gott auf einer ganz anderen Ebene und auf einer ganz anderen Dimension wie wir. Er ist ganz anders als wir. Und deswegen ist Heiligkeit auch in einem gewissen Sinne etwas, das man nur von Gott sagen kann, wenn auch da natürlich die Aufforderung da ist, verhaltet euch trotzdem heilig, seid so, tut es, automatisiert es, aber in letzter Konsequenz ist Heiligkeit was, das nur von Gott gesagt werden kann. Und Heiligkeit ist auch das, was Gott unterscheidet von allen anderen Wesen, von allen anderen geschaffenen Dingen. Heiligkeit ist mit keiner uns bekannten Eigenschaft irgendwie zu beschreiben und zu fassen. Ottfried Hofius, einer der großen deutschen Neutestamentler aus dem vergangenen Jahrhundert, der hat mal gesagt in einem Vortrag, das fand ich ganz interessant, er hat gesagt, also so, Gott ist eigentlich vollkommen analogielos. Sobald du anfängst, von Gott zu reden oder von Gott zu denken, ja, Gott ist wie, und dann irgendwas einsetzt, dann sagt er, dann bist du schon auf dem Holzweg. Dann kann das eigentlich nur in eine verquere und in eine falsche Richtung laufen. Und das fand ich ganz interessant, den Gedanken. Obwohl natürlich die Bibel selbst Gott mit gewissen Dingen vergleicht und manchmal gleichsetzt. Aber so dieser grundsätzliche Gedanke der absoluten Andersartigkeit, den fand ich eigentlich ganz spannend. Also wie gesagt, in Bezug auf Heiligkeit kann man sagen, Heiligkeit ist erstmal das, was Gott allein auszeichnet und was er allein besitzt. Und der Zorn Gottes in Bezug oder in puncto Heiligkeit richtet sich eben gegen all die Dinge, die seinen Wesen, seinen Charakter nicht anerkennen. Und es ist eben durchaus eine Beobachtung, auch eine alttestamentliche Beobachtung, die man sehen kann. Es ist Gott nicht gleichgültig, ob er von seinen Geschöpfen ernst genommen wird oder nicht. Das lässt ihn nicht irgendwie jetzt vollkommen egal an der Seite irgendwie zurückstehen. Und der Zorn Gottes in der Rede des Alten Testaments, aber auch des Neuen Testaments, richtet sich eben gegen Dinge, die seine Heiligkeit missachten. Das heißt, gegen Personen, die das tun, aber auch gegen jede Sache, die seine Heiligkeit nicht anerkennt. Und da gehört, da muss man dann, gestern hatten wir ein Seminar mit Thorsten Dietz, wo es um Sünde ging eben und Dinge, die sich sozusagen gegen das Wesen Gottes richten und da fundamentale Konsequenzen haben. Nicht nur in der Beziehung zu Gott, nicht nur in der Art und Weise, wie wir Menschen sozusagen Gott gegenüber positioniert sind, sondern eben auch das ganze Fahrwasser dessen, was Sünde für die zwischenmenschlichen Beziehungen macht, für den Umgang und für das Verhältnis und für das Leben zum Nächsten. Zorn ist eine Konsequenz der Heiligkeit Gottes. Gott wird zornig bei Missachtung seiner Heiligkeit. Er wird zornig, weil zwei Dinge nicht zusammenpassen, das Heilige und das Unheilige, das Sündlose, also sprich Gott, und der Sünder, der Schuldlose und der Schuldige. Und deshalb ist das sozusagen die erste Ursache. Heiligkeit ist ursächlich in dem Sinne für den Zorn Gottes. Und jetzt die zweite Frage, wie passt Liebe damit rein ins Spiel? Wie passt das zusammen? Möglicherweise ist das was, das wir vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können. Es sind nicht alle von euch Eltern, also haben nicht alle Kinder, aber jeder von euch hat Eltern. Und es gibt immer unterschiedliche Ursachen dafür, dass Eltern zornig auf ihre Kinder werden können, habe ich mir sagen lassen. Manchmal werden Eltern zornig, obwohl ihre Kinder da gar nichts dafür können. Das ist dann möglicherweise das Problem oder der Fehler der Eltern. Und da sage ich jetzt gleich, diese Form von ungerechtfertigtem Zorn gibt es bei Gott natürlich nicht. Das hat, wie gesagt, mit seiner Andersartigkeit zu tun. Aber manchmal merken wir oder merken Eltern dann möglicherweise schon, dass sie auch in gewisser Form gerechtfertigt oder gerechtfertigterweise zornig werden. Nämlich dann, wenn sie merken, dass ihre Kinder sich schaden. Dann lässt einen das nicht gleichgültig zurück. Und dann sagt man nicht, naja, ist halt passiert, schade. Hätte mir gewünscht, es wäre anders gewesen, aber Schicksal. So. Das ist nicht das Denken von einem liebenden Elternteil. Wenn ein Kind, oder man kann auch aus der Eltern-Kind-Sache rausgehen, wenn ein geliebter Mensch sich durch irgendwas Schaden zufügt, sei es durch Drogen oder eine Abhängigkeit oder eine Form von einer zerstörerischen Partnerschaft oder einem zerstörerischen Umfeld, oder wie auch immer, wenn ein Mensch, den wir lieben, sich auf irgendeine erdenkliche Weise schadet und kaputt macht, dann kann aus Liebe Zorn resultieren. Und ich behaupte jetzt sogar, wenn man noch einen Schritt weiter geht, es wäre nicht wirklich Liebe, wenn die Konsequenz in solchem Fall nicht Zorn wäre. Es wäre keine Liebe einer anderen Person gegenüber, wenn uns egal wäre, ob die andere Person sich schadet oder eben nicht. Wenn ein geliebter Mensch sich schadet, dann kann es passieren, dass wir zornig werden. Und das, dann heißt es in Bezug auf die Rede von uns, aber möglicherweise ist es ein bisschen übertragbar auf Gott auch, dass dieser Zorn dann eben ein Ausdruck unserer Liebe ist. Und das ist vielleicht was uns heute einfacher fällt, das ein bisschen nachzudenken oder nachzuvollziehen. Wenn wir die neutestamentliche Rede von der Liebe Gottes nehmen und das für uns in Anspruch nehmen und wir sagen, ja, das ist Teil unseres Glaubens, Gott liebt uns über alles, er liebt uns mehr als wir unsere Kinder, als wir unsere besten Freunde lieben, und dann realisiert man dann möglicherweise auch, dass das in der Konsequenz hat, dass ihm das wehtut, wenn wir uns selbst schaden, und dass es ihn möglicherweise zornig macht. Gottes Zorn richtet sich gegen alles, was dem Menschen schadet. Es gibt da in Markus 1, das nur als einen kleinen kurzen Exkurs, in Markus 1, 42 folgende gibt es diese Begegnung, wo ein Aussätziger, möglicherweise ein Leprakranker, zu Jesus kommt und um Heilung bittet. Und die Reaktion in den meisten textkritischen Varianten, die wir im Neuen Testament haben, ist da, dass es in Bezug auf Jesus heißt, dass sich ihm die Eingeweide zusammenziehen. Also in dem Sinne, dass es ihm quasi an die Nieren geht, dass er dermaßen von Erbarmen, da wären wir jetzt wieder bei dem Thema, dass er dermaßen von Erbarmen und von Mitleid über das Schicksal dieses Mannes sozusagen getroffen ist, dass er sagt, naja, natürlich, ich will, sei gesund und werd gesund. Und die Person wird dann gesund. Es gibt eine textkritische Variante, da steht nicht, ihm ziehen sich die Eingeweide zusammen, sondern da steht, er wird zornig. Und man kann das nicht erklären aufgrund von, naja, die beiden Wörter ähneln sich irgendwie, das lässt sich so nicht machen. Es ist eine textkritische Variante, die steht dort und die heißt, und da heißt es über Jesus, er wird zornig. Und jetzt ist die spannende Frage, naja, wenn es denn von Jesus heißt und wenn das tatsächlich die ursprüngliche Lesart wäre, wenn es von Jesus heißen würde, dass er zornig wird, was bedeutet das in Bezug auf diese Geschichte? Heißt es, dass er zornig wird gegenüber diesem Mann, der daherkommt und Heilung haben will? Könnte man jetzt ja denken. Ich würde sagen, das ist ein relativ unplausibler Gedanke, wenn die nächste Reaktion ist, er sagt, ich will und mach dich gesund. Also dann scheint es nicht so zu sein, dass Jesus auf den Mann zornig ist, dass der kommt, aber möglicherweise ist er zornig, weil er die Person im Blick hat, sieht, was diese ganze Krankheit mit ihm gemacht hat. Ne? Aussatz hieß aufgrund von Levitikus 18 und 19 Unter anderem, du musst von deiner Familie getrennt sein, du musst dich von der gottesdienstlichen Gemeinde getrennt aufhalten, du musst abgeschottet in einem Lager mit anderen leben. Ihr kriegt zwar zwischendurch Essen gebracht, aber es gibt keinen menschlichen Kontakt, es gibt keine Nähe, es gibt keine gottesdienstliche Gemeinschaft. Und all die schrecklichen Dinge, die man sich mal vorstellen könnte, was das für euch bedeuten würde: ich dürfte keinen Kontakt mehr zu meinen Kindern haben, ich dürfte keinen Kontakt mehr zu meiner Frau haben, ich dürfte nicht sonntags hierher nach Salem kommen und predigen. Das würde alles nicht mehr funktionieren. Das sind schreckliche Konsequenzen, die diesen Mann sozusagen ausgemacht haben. Und möglicherweise ist das das, was diese Stelle meint, dass Jesus darüber sozusagen zornig wird. Und wenn man das vor Augen hat, dann bedeutet es ja, Gott will unser Bestes. Und natürlich bedeutet eben das, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Wenn wir ihm egal wären, dann würde er nicht zornig werden. Aber er liebt uns und deshalb wird er möglicherweise manchmal zornig, weil der Zorn dann eben Ausdruck seiner Liebe ist. Und um den Gedanken quasi abzuschließen oder zuzubinden, Neue Testament oder wenn auch das Alte Testament vom Zorn redet, ist es so, dass es in den meisten Stellen, nicht in allen, aber in einer großen Vielzahl von Stellen über einen zukünftigen Zorn geht, der verbunden wird mit der eschatologischen, also mit der letzten Konsequenz eines möglichen Gerichtes, eines Gerichtes über den Menschen und über die Menschheit. Und wenn man jetzt mal guckt im Alten Testament, wie Gott porträtiert wird, wie er dargestellt wird, im Neuen Testament, wie Jesus sich selbst sieht, was er auch versteht als eine essentielle Rolle seines Messiasseins, da ist immer auch der Richtergedanke drin. Also Jesus ist biblisch nicht nur der Retter und der Erlöser dieser Welt, sondern er ist auch derjenige, der diese Welt quasi richtet. Und das Geniale an der Art und Weise, wie die Schrift uns quasi Gott beschreibt, ist, ja, dass sie sagt, die Heiligkeit Gottes ist eine Realität. Und der Heiligkeit Gottes muss Genüge getan werden. Und Gott ist der Richter, das ist er. Aber die Liebe Gottes, die Teil seines Wesens ist, ist genauso eine Realität. Und in der Kombination dieser Dinge ist in Bezug auf das Gericht Folgendes zu sagen, nämlich, dass Gott einen unglaublich genialen Weg geht, dass derjenige, der sozusagen richtet, derjenige ist, der gleichzeitig die Strafe für die Konsequenz von Schuld und Sünde trägt. Und wenn man jetzt noch einen kleinen systematisch-theologischen Ausflug machen würde in den Bereich der Gnade, dann heißt, könnte man sagen, naja, Gott bietet uns als Menschen ein gnadenhaftes Angebot an und unsere Annahme entscheidet letzten Endes darüber, wie wir in Beziehung sozusagen zu demjenigen, der sowohl Richter als auch Retter ist, stehen und macht dann dementsprechend die Aussage über unser Schicksal in einem möglichen Gericht. Und das ist der geniale Gedanke. Jetzt gibt es neuerdings da auch andere Strömungen und man sieht es, man kann da durchaus berechtigt auch andere Wege gehen, aber die Rede, wie gesagt, vom Gericht, von der Liebe Gottes, von der Heiligkeit Gottes und auch vom Zorn Gottes, die ist eben da und sie erschöpft sich darin, dass Gott in seiner Einzigartigkeit eben sagt, ja, ich bin der Heilige, ich bin derjenige, der auch gerecht richtet und der auch gerecht urteilt. Ich bin aber gleichzeitig derjenige, der bereit ist, für diejenigen, die wollen, die Strafe und die Konsequenzen sozusagen auf mich zu nehmen und dadurch eine Beziehung zu mir wieder möglich zu machen. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man sich beschäftigt oder wenn man möglicherweise auch mit der Thematik des Zornes Gottes ganz persönlich betroffen ist. Und ich kenne nicht aus Berlin, aber ich kenne aus meiner früheren Arbeit noch das eine oder andere Gespräch, das ich mit Geschwistern geführt habe, die ein ganz, ganz großes Problem damit gehabt haben, dass sie gesagt haben, ich habe Angst vor dem Zorn Gottes, weil ich glaube, dass ich ihm nicht genüge. Und ich glaube, ich habe so viel Mist und ich habe so viel Schuld in meinem Leben, der kann mir überhaupt nicht gnädig gegenüber gesonnen sein. Nur nebenbei bemerkt, das ist ein fundamentales Missverständnis von dem, was Gnade überhaupt ist. Aber das ist das Denken und das ist die Realität, die manche Menschen in ihrem Herzen tragen. Und deshalb, bei aller Berechtigung möglicherweise über den Zorn Gottes zu reden, man muss es immer einbetten in die anderen Dinge, die eben auch dazugehören. Und das ist Gottes Heiligkeit und in dem Fall eben auch seine große Liebe, die er uns in Jesus zeigt. Und damit sage ich heute Amen. Für die Folgezeit, ich werde gleich hier hinten noch